Herzlich willkommen zur heutigen Talksendung. Ich bin Rüdiger Enders aus dem Studio NRW von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute stellen wir Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vor. Wir sind in der Pfarrei St. Martinus in Linnich im Bistum Aachen. Radio Horeb wird von dort am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe bundesweit live aus der Pfarrkirche St. Martinus in Linnich übertragen, die Pfarrer Heinz Philippen mit uns im Rahmen des Patroziniums feiern wird. Wir feiern diese Heilige Messe unter Einhaltung der behördlichen Auflagen und jener des Bistums Aachen. Konkret sind 54 Plätze in der Pfarrkirche vorgesehen. Es ist eine Voranmeldung hier im Pfarrbüro notwendig und innerhalb des Gottesdienstes ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sie können sich gerne anmelden unter der Telefonnummer 02462-8315. Herzliche Einladung auch zur Teilnahme und Mitfeier an den Radiogeräten. Wir möchten die gastgebende Pfarrei, den Zelebranten und vieles mehr kennenlernen. Ich bin dazu heute zu Gast im Pfarrheim von St. Martinus in Linnich. Seien Sie herzlich gegrüßt, lieber Herr Pastor Philippen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für das Angebot, dass Radio Horeb diesen Gottesdienst überträgt und freue mich auf diesen gemeinsamen Gottesdienst und jetzt auch auf das Gespräch miteinander.
Herr Pfarrer Philippen, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Woher kommen Sie? Was führte Sie hierher nach Linnich?
Ja, mein Name ist Heinz Philippen. Ich bin 59 Jahre alt. Vor 34 Jahren, 1986, in Aachen durch Bischof Klaus Hemmele geweiht worden, war dann 4 Jahre Kaplan in St. Bonifatius in Düren, der Kreisstadt. Und seitdem, also im 31. Jahr, bin ich dann hier auch in diesen ländlichen Pfarreien um Linnich herum. Es ist auch meine Heimat. Hier in der Nähe wurde ich geboren und bin aufgewachsen. Also die Menschen und die Gegend hier sind mir sehr vertraut.
Ja, Menschen und die Region hier, das sind wir gleich beim ersten Thema. Radio Horeb ist zu Gast in Linnich, damit in einer Stadt der östlichen Grenze der Bundesrepublik. Sie ist gelegen zwischen Mönchengladbach und Aachen im Bistum Aachen. Linnich zählt ca. 13.000 Einwohner, wurde vermutlich 888 gegründet, erhielt im 14. Jahrhundert Stadtrechte und war Schauplatz vieler Kriege. Herr Pastor Philippen, was prägt denn die Region, in der wir heute zu Gast sind?
Es ist eine ländliche Region. Die Kernstadt ist Linnich und um Linnich herum, links und rechts der Ruhr, siedeln sich dann 12 Ortschaften an. Es sind alles selbstständige Pfarrgemeinden, 13 selbstständige Pfarrgemeinden, die dann zu Linnich gehören. Ländlich geprägt. Wir haben ein wenig Industrie, eine kartonverarbeitende Industrie. Viele Menschen, die hier in den letzten Jahren sich angesiedelt haben, arbeiten in den Großräumen Köln, Düsseldorf und Aachen. Und aufgrund der günstigen Lage, Autobahnanschlüsse und auch der relativ günstigen Grundstückspreise haben sie sich hier angesiedelt. Alteingesessene dörfliche Struktur, aber auch viele Neuzuzüge, was sich auch daran zeigt, dass in allen 13 Ortschaften Neubaugebiete in den letzten Jahren entstanden sind, auch dann mit jungen Familien. Für uns als Kirchengemeinde natürlich auch eine große Chance, dass sich auch junge Familien hier niederlassen.
Gibt es in der Region auch Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt einmal in Augenschein genommen haben sollte?
Ja, wie es sich für einen Pastor gehört, werbe ich natürlich zunächst für unsere 13 Kirchen, teilweise sehr alte, schöne Kirchen mit wunderbaren Schnitzaltären aus dem 16. Jahrhundert, Antwerpener Schnitzkunst. Und ich werbe auch immer für das, was noch wenig bekannt ist, durch die alteingesessene Glasmalereiwerkstatt Eutmann ist vor etlichen Jahren auch das einzige deutsche Glasmalereimuseum hier in Linnich entstanden und kann natürlich mit vielen Exponaten auch besichtigt werden, sodass sich Linnich immer wieder lohnt, hier einmal, wenn auch nur für kurze Zeit, Station zu machen.
Sie hören es, liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, Linnich einmal zu besuchen. Herr Pfarrer Philippen, was bewegt denn die Menschen in der Corona-Zeit, denen Sie heute begegnen, besonders?
Die Corona-Zeit bringt natürlich für alle, auch für die Christen, eine große Verunsicherung, manche Angst, manche Sorge. Das zeigt sich natürlich auch in der Bereitschaft, sich in den Gotteshäusern zu versammeln, dort zu beten, dort Gottesdienst zu feiern. Viele gehen auf Distanz, nicht nur äußerlich, sondern sie gehen auch innerlich auf Distanz, und da Zugänge zu finden, Einladungen auszusprechen, Möglichkeiten auszuloten, Einladungen auszusprechen. Das ist, glaube ich, für uns auch als Kirchengemeinden die große Herausforderung, denn wir haben einen Gott zu verkünden und wollen mit einem Gott leben, der die Nähe sucht und der die Nähe schenkt. Und das läuft natürlich etwas zuwider mit den äußeren Umständen, wo es um Distanz geht. Aber das auch hineinzubringen in die Herzen der Menschen, das ist die große Herausforderung. Das bewegt die Menschen, und gleichzeitig gilt es ja auch, dann in die richtige Bewegung hineinzukommen, in die innere Bewegung. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Das ist das große Anliegen, auch mein Anliegen, und da stecke ich auch meine Kraft und meine Energie hinein.
Ich glaube, Corona kann auch immer wieder eine Anfrage an uns sein. Wer trägt eigentlich unser Leben? Im Letzten wissen wir es, es ist Gott. Und kann auch eine Einladung sein, sich mit ihm immer wieder und intensiver, heute vielleicht sogar als früher, im Gebet zu verbinden, auch zu Hause die Schrift zu lesen, den Rosenkranz zur Hand zu nehmen und auch in die Stille zu gehen. Ja, wir sind zu Gast in der Pfarrei St. Martinus, als eine Zentralpfarrei der Gemeinschaft der Gemeinden. Wie entstand der heutige Pfarrverbund und was waren die Ursachen dafür?
Die Ursachen für diesen heutigen Verbund oder Verband ist wie immer der Mangel an Geld, der Mangel an Personal und auch der Mangel an Gläubigen. Und darum gibt es seit 2010 in unserem Bistum Aachen die sogenannten Gemeinschaften der Gemeinden. Selbstständige Pfarren wurden zusammengefügt, sind circa 70 dieser GDGs, wie sie sich in der Abkürzung nennen. Für unseren Bereich sind das die früheren Dekanate Aldenhoven und Linnich. Die bilden jetzt eine gemeinsame GDG, eine gemeinsame Gemeinschaft der Gemeinden. Seit 2010, es sind 19 selbstständige Kirchengemeinden, und ich bin der sogenannte GDG-Leiter. Das ist ein sehr funktionaler Begriff, früher hieß es dächernd, mir ist lieber guter Hirte, so soll es eigentlich auch sein, was ja auch Pastor übersetzt heißt, so fühle ich mich und so versuche ich auch meine Arbeit zu tun.
Was sind, Herr Pastor Philippen, Ihre Aufgabenbereiche als GDG-Leiter über das Priestersein in Ihrer Gemeinde hinaus?
Ein seelsorgliches Anliegen, was natürlich immer wieder torpediert wird durch die Herausforderungen, die kommen. Oft heißt es, der GDG-Leiter muss Moderator sein, er muss zusammenführen, er muss inspirieren, er muss leiten. Das sind natürlich alles Begriffe aus dem modernen Management. Die sind auch übernommen worden in die Strukturen der GDG. Dafür gibt es auch Fortbildungen, dafür gibt es Weiterbildungen, dafür gibt es Anregungen. Bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich auch notwendig und sinnvoll, aber ich sehe mich nicht als kleiner Generalvikar, der hier Sitzungen zusammenruft und leitet und andere inspiriert, damit sie es dann in der konkreten Seelsorge umsetzen, sondern ich möchte selber mitmachen, Seelsorger sein, bei den Menschen, zu den Menschen, sie einladen zum gemeinsamen Glaubenszeugnis, ihren Glauben stärken und dadurch auch selber gestärkt zu werden. Es ist ein Geben und Nehmen, und das geht nicht vom Schreibtisch aus, sondern das geht im Grunde genommen nur vom Altar und vom Beichtstuhl aus.
Wie reagieren denn die Gläubigen auf die Bildung von GDGs, und glauben Sie, dass die jetzigen Strukturen langfristig Bestand haben werden?
Vielfach natürlich war eine erste Reaktion Ablehnung. Warum? Wir haben doch unsere Pfarrei, wir schaffen das, wir können das. Auf der anderen Seite aber auch Zustimmung, weil gerade viele der kleinen Gemeinden, wir haben eine ganze Reihe von Gemeinden, die weniger als 500 Katholiken haben, wo die Menschen festgestellt haben, wir schaffen gar nicht alles alleine. Und wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, uns zusammentun mit anderen Pfarreien, dann kann das auch sinnvoll sein und hat Zukunft. Wichtig ist das Ehrenamt. Die Hauptamtler, Priester, Gemeindereferentinnen können das nicht alleine stemmen. Bisher war die Bereitschaft im Ehrenamt immer noch sehr groß. Dafür sind wir froh und dankbar. Es wird nicht so weitergehen können. Sie wissen vielleicht oder haben es in der Presse gelesen. Wir haben seit einigen Jahren einen Struktur- und Reformprozess, den Bischof Helmut Dieser eingeleitet hat, der sogenannte Heute-bei-dir-Prozess. Und der wird sicherlich auch als ein Ergebnis größere pastorale Räume haben. Da sind wir mitten in diesem Prozess. Auch da gibt es manches an Zustimmung, manches an Ablehnung, manches an Verunsicherung und immer auch die Frage, was wird nachher als Ergebnis dort stehen. Das werden wir erst im nächsten bzw. übernächsten Jahr sehen. Wichtig ist, dass in diesem Prozess nicht nur geredet wird, sondern für diese Veränderungen auch gebetet wird. Und da sehe ich eigentlich meinen Schwerpunkt.
Heute bei dir, das hört sich ganz spannend an. Was versteht man konkret darunter?
Heute bei dir kommt aus der Zachäus-Geschichte, wo Jesus diesem neugierigen Zöllner, der auf Distanz geht, der eigentlich Jesus nur mal schauen will, vom Baum runterholt, also aus der Geborgenheit, aus seinem Versteck, aus seiner Distanz und hält mit ihm Gemeinschaft, schenkt ihm Zeit. Und das ist das Anliegen, Menschen für Christus zu gewinnen, Menschen, die auf Distanz gegangen sind, Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, sie einzuladen, sie wieder an den gemeinsamen Tisch zu bringen, zum Gespräch, zum Gebet, zur Feier des Glaubens. Im Grunde genommen ist es ein Auftrag zur Evangelisierung, ein missionarischer Auftrag, den uns ja auch immer wieder Papst Franziskus ans Herz legt und einschärft, gerade auch der deutschen Kirche, nicht so sehr Funktionsträger zu sein, nicht so sehr Manager zu sein, sondern missionarisch dem Auftrag der Evangelisierung, so wie es ja schon der heilige Papst Johannes Paul II. Angesprochen hat, geht hinaus, geht in die Tiefe, werft die Netze aus. Ihr werdet euch wundern, was mit der Gnade Christi alles möglich ist.
Braucht es da bei den Gläubigen nicht landesweit auch ein Bewusstsein, gesendet zu sein, auch als Getaufte heute, das ganz bewusst mitzunehmen in den Alltag? Ich bin von Christus gesendet, ich habe einen Auftrag, ich soll über meinen Glauben und darf über meinen Glauben reden und vielleicht auch für andere Menschen, die anfragen, beten, gerade heute in der Zeit des Corona?
Auf jeden Fall. Evangelisierung muss bewusst machen, jeder Getaufte, jeder Gefirmte ist Verkünder des Glaubens und ist Zeuge des Glaubens. Das, was das Zweite Vatikanische Konzil betont hat, es gibt eine allgemeine Berufung zur Heiligkeit für jeden Getauften und Gefirmten. Das muss jetzt auch konkretisiert werden und es muss gesagt werden, es gibt nun nicht nur diese allgemeine Berufung zur Heiligkeit, es gibt auch diese allgemeine Pflicht zur Evangelisierung. Die erwächst daraus und deshalb kann sich auch da keiner rausnehmen und sagen, das ist Aufgabe der bezahlten Profis, sondern das ist Aufgabe und Verpflichtung eines jeden Getauften. Und ich glaube, da haben wir noch einigen Nachholbedarf, das bei immer weniger Menschen, die sich dessen bewusst sind, klarzumachen. Es geht sicherlich auch darum, eine Qualitätssicherung durchzuführen, wenn ich das einmal mit diesem funktionalen Begriff bezeichnen darf.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, heute zur Pfarrei der Woche. Mein Name ist Rüdiger Enders, ich bin in der Pfarrei St. Martinus in Linnich und mein Gesprächspartner ist Herr Pastor Philippen. Herr Pastor Philippen, Sie sind seit Jahren erfahrener Priester, ein Hirte, der die Menschen mit hineinnimmt in den Glauben und damit in eine lebendige Beziehung zum auferstandenen Jesus Christus. Was braucht es denn heute, um Menschen für Gott zu begeistern?
Es braucht Liebe zu Gott und zu den Menschen. Es braucht Eifer, sich auch von Gott an den Menschen in den Dienst nehmen zu lassen und das, was verkündet und vorgelebt wird, dass das auch eine Glaubwürdigkeit hat. Es braucht einen langen Atem und es braucht immer das Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Als ich vor 34 Jahren geweiht wurde, habe ich zu meinem Prämitzspruch aus dem Römerbrief Kapitel 12, Vers 12 gewählt: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Das ist mein roter Faden für mein priesterliches Leben, für meine priesterliche Tätigkeit. Und so versuche ich auch, meinen Dienst vor Gott und an den Menschen zu tun.
Gibt es in Ihrer Pfarrei Angebote, die diesem speziellen Auftrag der Vertiefung der Beziehung zu Jesus Christus in seiner Kirche vor Ort dienen?
Ich möchte nennen und auch dafür werben für eine Initiative, die vor einigen Jahren in unserem Bistum entstanden ist, auch im Hinblick auf den Heute-bei-dir-Prozess, nämlich Christus in die Mitte. Das Gebet um Christus versammelt, die eucharistische Anbetung, das ist mir ein großes Anliegen. Und hier bin ich jetzt auch schon seit einigen Jahren dabei, das in den geprägten Zeiten, in der Fastenzeit, in der Adventszeit, aber auch über das ganze Jahr hindurch zu verankern, dieses stille Verweilen vor dem Herrn, diese stille Zwiesprache vor dem Herrn und mit dem Herrn, diesen Austausch. Und übrigens gerade in Corona-Zeiten ist das eine wunderbare Alternative, wenn es heißt, es sollen nicht gesungen werden, es sollen keine großen Ansammlungen sein, Kirchen öffnen, Tabernakel öffnen und den Herrn anschauen, so wie der arme Bauer, der dem Pfarrer von Ars begegnet und gefragt wird, was tust du da die ganze Zeit? Ich schaue ihn an und er schaut mich an. So verlieren wir den Herrn nicht aus dem Blick und er hat uns ja sowieso schon längst im Blick und er durchschaut alles.
Brauchen wir heute in gewisser Weise auch Schulen des Gebets in den Gemeinden, die helfen, etwa die Bibel zu lesen und zu meditieren, in die Stille der eucharistischen Anbetung zu kommen oder den Rosenkranz wieder viel mehr zu entdecken und zu lieben und damit auch eine Kraftquelle zu haben, die zu einer lebendigen Gottesbeziehung gehört?
Glaube entzündet sich am Glauben. Glauben lernen wir nicht aus Büchern, da kann ich den Glauben vielleicht vertiefen oder bestimmten Fragen nachgehen. Der Glaube kommt vom Hören. Und ich möchte es noch ergänzen, der Glaube kommt vom Zeugnis geben. Und deshalb brauchen wir diese Lehrer im Glauben und müssen sicherlich unsere Eltern in der Taufkatechese und in der Erstkommunionkatechese, unsere jungen Leute in der Firmkatechese, die jungen Erwachsenen in der Ehekatechese daran auch erinnern. Lasst euch im Glauben stärken und seid dann auch bereit, diesen Glauben zu bezeugen und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Also Christus in die Mitte, das ist ein gewaltiges Programm auf allen Ebenen. Und da müssen wir auch gerade die Menschen im Blick haben, für die wir da sind. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Da müssen wir mehr von der Oberfläche in die Tiefe gehen. Wir sind keine Volkskirche mehr, wo alles wie am Schnürchen lief und wo wir jetzt feststellen können, es ging nicht in die Tiefe, sondern wir brauchen entscheidungsfreudige Christen, die sagen, ich entscheide mich für ein Leben mit Gott und daraus erwächst eine Entschiedenheit, die andere neugierig macht.
Die Corona-Zeit stellt uns vor neue Herausforderungen. Ich persönlich spüre immer wieder, wie wichtig mir da morgens auch das Gebet und die Zeit der Stille und die Meditation der Heiligen Schrift ist. Wie sollte sich denn ein Christ in der heutigen Zeit geistig rüsten, Herr Pfarrer Philippen?
Näher mein Gott zu dir. Dieses Lied, das ja auch in unserem Gotteslob steht und was viele ja auch kennen aus Gottesdiensten, näher mein Gott zu dir. Ich glaube, dass das geistliche Programm gerade für diese Corona-Zeit ist, die Nähe zu Gott suchen, um damit auch eine neue Nähe zu den Menschen zu finden. Wenn ich nicht mehr mit so vielen Menschen gemeinsam beten kann an einem Ort, kann ich mich mit ihnen verbinden, geistig verbinden und sagen, wir sitzen zur selben Zeit dann zu Hause und beten, zum Beispiel den Rosenkranz, den Sie nannten. Oder wir meditieren auch zu Hause am Freitag die Stationen des Kreuzweges. Unser geistliches Programm beschränkt sich ja nicht auf die Präsenzpflicht in der Kirche, sondern das geistliche Leben ist wie ein roter Faden. Und da gilt auch für diese Corona-Zeit nicht nur etwas ausfallen lassen, sondern sich auch immer etwas einfallen lassen. Und ich denke, da gibt der Herr uns genügend Anregungen, dass wir da auch sehr kreativ sein können.
Ja, genau da möchte ich einsteigen. Als Kind bin ich mit meiner Mutter oftmals am Freitagen der Fastenzeit den Kreuzweg gegangen. Es waren nicht viele Menschen, die sich dafür Zeit genommen hätten, aber ich spürte immer wieder eine stets sehr tiefe Wirkung auf meine Seele, damals schon als Kind. Und heute bete ich mit meiner Frau in der Corona-Zeit in Kevela jeden Freitag um 11 Uhr den Kreuzweg. Wer mitbeten will, ist herzlich eingeladen, sich anzuschließen. Ich möchte an dieser Stelle einmal ganz bewusst auf die traditionellen Gebetsformen wie Kreuzweg oder Rosenkranz zu sprechen kommen. Herr Pfarrer Philippen, woher stammen diese Gebetsformen und was geben sie uns heute?
Herr Enders, seien Sie zunächst einmal dankbar, dass Sie eine solche Mutter hatten, die Sie eingeführt hat in diese Gebetsformen. Glaube entzündet sich am Glauben. Sie hat diese Gebete gepflegt und sie mitgenommen. Da wurde nicht groß drüber diskutiert, ob das jetzt passt oder günstig ist, sondern es hieß, komm, geh mit, Samen, Körner aussäen, damit sie in die Seele fallen und dort reifen. Die Gebetsformen, die Sie jetzt angesprochen haben, Kreuzweg oder Rosenkranz, sind alle im Laufe der Geschichte entstanden. Der Rosenkranz ist ein mittelalterliches Gebet, ungefähr seit dem 11. Jahrhundert. Man kann sagen, der Rosenkranz ist eine Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Kardinal Meißner hat einmal die schöne Geschichte erzählt, wo er Menschen aus Osteuropa begegnet ist, die viele Jahre ja ihren Glauben nur geheim leben konnten und wo sie gesagt haben, hier der Rosenkranz hat uns Kraft gegeben und wo er sagt, ich habe diese Menschen ermutigt, der Rosenkranz, das ist ein Glaubenskompendium. Wer den hat, der hat eine eiserne Ration und deshalb sollte der Rosenkranz auch immer griffbereit sein in der Tasche, ob in der Hosentasche oder in der Handtasche. Er sollte kein Handwerkszeug sein, was man irgendwo in der Schublade vergräbt und sich darüber freut, dass er nach 50 Jahren noch fast wie neu aussieht. Der sollte Gebrauchsspuren haben, der Rosenkranz. Beim Kreuzweg ist es ähnlich. Auch der hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Den Kreuzweg, wie wir ihn heute kennen, mit 14 Stationen, den gibt es auch erst ungefähr seit gut 400 Jahren. Davor gab es weniger Stationen. Hier sieht man ja auch, dass die Kirche auch geistlich sich weiterentwickelt und immer wieder schaut, was brauchen die Menschen. Sie brauchen etwas, wo sie verweilen können, gerade durch das ständige Wiederholen. Das ist nicht langweilig, sondern das hilft uns auch in eine gewisse Ruhe hineinzukommen, in eine meditative Grundstimmung, um dann auch zu sehen, es gibt einen Heilsweg und einen Erlösungsweg, auf dem ist Christus uns vorangegangen mit seiner Mutter, mit all den Heiligen, die ihm im Laufe der Jahrhunderte gefolgt sind. Und ich bin eingeladen, auch täglich auf diesem Heilsweg, auf diesem Erlösungsweg mitzugehen.
Warum ist es so wichtig, der menschlichen Seele, ich spreche ganz bewusst mal die Seele an, eine gute Zeit, eine wirklich gute Zeit, eine vorbereitete Zeit im Gebet täglich zu widmen?
Eigentlich die beste Zeit. Die beste Zeit ist die Zeit für die Seele. Der Mensch, der aus Leib und Seele besteht, braucht auch, damit sein Leib in die richtige Bewegung kommt, die seelischen Impulse. Deshalb ist die Seele, worin Gott uns immer wieder stärkt. Und darum ist die seelische Nahrung genauso wichtig, manchmal sogar noch wichtiger als die leibliche Nahrung. Und darum nennen die Kirchenväter ja zum Beispiel die Eucharistie, die Arznei der Unsterblichkeit. Ich denke, viele Menschen haben zu Hause einen prall gefüllten Medikamentenschrank, den sie ständig öffnen, damit ihr Leib gestärkt wird, damit ihr Leib gesunden kann. Aber wir haben einen ganz anderen Schrank, der oft verschlossen bleibt, nämlich den Tabernakel, da wo die eucharistische Speise, die seelische Speise für uns bereit liegt und auf uns wartet. Und auch hier müssen wir uns stärken lassen. Und ich denke, diese Einheit von Leib und Seele, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit zu sehen, denn viele haben ja auch beklagt, dass unsere Alten und Kranken in den Heimen, wo sie ja die körperliche Versorgung gewährleistet bekamen, wo diese Menschen aber ja oft sehr traurig wurden, vereinsamt, depressiv, weil ihnen eben der Zuspruch fehlte, die Nähe der Menschen, eben auch der Zuspruch für die Seele, der Trost für die Seele. Und ich denke, das ist unsere kirchliche Aufgabe, diesen Hunger der Seele auch immer wieder zu stillen oder auch diesen Hunger der Seele erst neu zu wecken.
Jetzt darf ich einmal ganz persönlich werden. Wann und wie beten Sie, Herr Pastor Philippen, persönlich den Rosenkranz?
Ich bete ihn täglich und ich bete ihn überall. Ich bete ihn in der Mittagspause, ich bete ihn im Auto, ich bete ihn in der Kirche, ich bete ihn in der Kapelle. Er ist ja ein Gebet, die Gebetskette, die ich immer bei mir habe, und deshalb kann ich ihn an jedem Ort dann beten. Und ich kann ihn ja beten in den vielfältigen Anliegen. Manchmal sind es so viele, dass noch nicht mal die 50 Perlen dafür reichen. Und mir gibt er Halt und Kraft. Es ist immer so eine kleine Auszeit. Und gleichzeitig bin ich durch das Gebet ganz nah bei den Menschen und in meinen Aufgaben.
Ja, herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht für andere Menschen, die Ihnen ihre Notsituation schildern, einmal den Rosenkranz zu beten oder mit ihnen den Rosenkranz vielleicht erstmals zu beten und ihnen so Trost und Hilfe zu sein. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Rüdiger Enders aus dem Studio NRW von Radio Horeb aus Kevela. Ich bin heute in der Pfarrei St. Martinus in Linnich und mein Gesprächspartner ist Herr Pastor Philippen. In Ihrer Pfarrei in Linnich ist ein Fatima-Apostolat beheimatet. An dieser Stelle möchte ich hinsichtlich des Verständnisses der Erscheinungen in Fatima 1917 auf einen Vortrag verweisen, den Dr. Michael Hesemann 2017 in Kevela gehalten hat und den Sie im Internet finden. Fatima schenkt eine Hellhörigkeit bis in die heutige Zeit hinein und ist aktueller denn je. Darüber möchten wir jetzt mal sprechen. Zunächst die Frage, Herr Pfarrer Philippen, an Sie als Gastgeber. Was ist die Aufgabe eines Fatima-Apostolats?
Das Fatima-Apostolat, das es ja weltweit gibt und hier in unserem Bistum Aachen auch. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren geistlicher Leiter des Fatima-Apostolates hier im Bistum Aachen. Dieses Apostolat ist ein Gebetsapostolat. Es lädt Menschen ein, sich im Geiste von Fatima immer wieder zu versammeln zum Gebet, zum Rosenkranzgebet. Denn die Botschaft von Fatima ist ebenso einfach wie eindringlich: betet, damit Friede wird. Betet, damit die Menschen sich bekehren. Betet mit anderen, aber betet auch für andere, für die Bekehrung. Und dem fühlt sich das Fatima-Apostolat verpflichtet und die Menschen werden dazu eingeladen. Sie sind nicht fest registriert wie in einem Verein, sondern überall da, wo Menschen bereit sind, im Geiste von Fatima, im Geiste dieser Botschaft der Gottesmutter an die drei Hirtenkinder sich zu versammeln, dort kann das geschehen.
Wie viele Personen sind im Fatima-Apostolat engagiert und was wird von denen erwartet, die aktiv mitwirken wollen und wie kann man sich vielleicht auch bundesweit Ihrem Fatima-Apostolat anschließen?
Ich kann Ihnen keine genauen Zahlen nennen, weil wir ja keine Register haben. Menschen versammeln sich im Bistum Aachen über das ganze Bistum verteilt. Wir haben wie ein Netz von der Eifel, von Hellenthal und Schleiden bis hin nach Krefeld dieses Netz gespannt. Die Menschen treffen sich in unterschiedlichen Rhythmen, manchmal wöchentlich, manchmal 14-tägig oder monatlich. Sie treffen sich zum Rosenkranzgebet. Da, wo ein Priester zur Verfügung steht, ist immer auch das Angebot der Heiligen Beichte und der Eucharistiefeier damit verbunden. Das ist mir auch ganz wichtig, denn der Weckruf von Fatima, wie es der heilige Papst Johannes Paul II. Genannt hat, ist ja auch der Weckruf und der Aufruf zu einem sakramentalen Leben. Und dazu gehören gerade die beiden Sakramente der Heilung, nämlich die Beichte und die Eucharistie, in besonderer Weise dazu. Ich selber als geistlicher Leiter des Fatima-Apostolates bemühe mich durch einen Rundbrief, der zweimal im Jahr dann erscheint, an die Verantwortlichen in den Gebetsgruppen mit der Bitte um Weiterleitung, auch die Verbindung zu halten. Ich biete auch zweimal im Jahr einen sogenannten Einkehrtag oder Besinnungstag an. Dort können die Menschen sich dann auch anmelden. Wer sich für das Fatima-Apostolat im Bistum Aachen interessiert oder sich erkundigen will, wann und wo gibt es Veranstaltungen, kann sich bei mir melden. Und wir haben natürlich auch einen Verband, der ist in Fulda angesetzt. Dort sitzt das nationale Fatima-Apostolat mit Herrn Pfarrer Krämer an der Spitze. Es gibt viele Bistümer, die auch das Fatima-Apostolat haben und dort entfalten in unterschiedlicher Weise. Spontan fällt mir vor allen Dingen auch das Erzbistum Köln und das Bistum Würzburg ein, aber auch das Erzbistum Paderborn, wo es ein sehr aktives Fatima-Apostolat gibt.
Maria bat nicht nur am 13.07.1917 um die Weihe der Welt und Russlands an ihr unbeflecktes Herz, sondern auch gegenüber Schwester Lucia 1929. Das Bistum Aachen ist Maria geweiht. Herr Pastor Philippen, was versteht man theologisch unter einer Marienweihe und welche Wirkung entfaltet sie?
Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es kurz zu sagen, damit auch die Hörerinnen und Hörer nicht überfordert sind. Sicherlich kann man da auch vieles nachlesen. Der Begriff Marienweihe ist sicherlich mit einem Heiligen verbunden, nämlich mit dem heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, der 1716 verstorben ist. Der hat ein Büchlein geschrieben, die wahre Andacht zur allerseligsten Jungfrau Maria. Ein Büchlein mit einer sehr barocken und radikalen Ausdrucksweise. Man muss sich also immer so etwas hineinlesen. So ist es auch dem heiligen Papst Johannes Paul II. Gegangen, der aber gerade durch dieses Büchlein eine sehr innige Beziehung zur Gottesmutter gefunden hat. Und das hat sich ja auch niedergeschlagen in seinem Leitwort Totus tuus, ganz dein. Die Weihe an Maria, oder man müsste eigentlich genauer sagen, die Weihe an den dreifaltigen Gott durch Maria, heißt im Grunde genommen in die Haltung Mariens hineinkommen. Fiat, ja, ich bin bereit, Herr, sag mir, was ich tun soll. Ich gebe dir einen Blankoscheck für mein Leben, setz du die Summe ein. Marienweihe heißt, sich dann auch formen lassen von diesem dreifaltigen Gott durch die Gnade. Und Marienweihe heißt, bereit sein, sich dann auch verwandeln und senden zu lassen. Also immer auch bereit sein, sich zu ändern, sich zu bekehren, neu anzufangen und dann hinauszugehen. Das ist Marienweihe im Bündnis mit Maria, die ja auch diesen Auftrag hat und die uns ja auch in Kana aufgefordert hat. Und das gilt ja für alle Zeiten, was Christus euch sagt, das tut. Und dann sind wir wieder bei unserem missionarischen Auftrag, die Marienweihe als persönlicher Akt zur Befähigung des missionarischen Auftrags.
An den durch die beiden Päpste Pius XII. Am 31.10.1942 und den heiligen Papst Johannes Paul II. Am 25.03.1984 vollzogenen Marienweihe erkennt man unübersehbar sogar die Wirkung dieser Weihe auf die Weltpolitik. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich genauso. Und darin sollte auch eigentlich eine Ermutigung für unsere Bischöfe liegen, auf dieses geistliche Ereignis einer Marienweihe immer wieder zurückzugreifen. Sie wissen ja vielleicht selbst, die Bischöfe tun sich da vielleicht ein bisschen schwer. Auch wir hatten jetzt anlässlich der Weihe des Bistums an die Gottesmutter Maria 1930, als das Bistum Aachen wieder neu entstanden ist, unseren Bischof gebeten, das zu tun. Er ist dann auch in seiner Predigt darauf eingegangen, hat auch gerade die Wichtigkeit herausgestellt. Der nächste Schritt fehlt noch, dass man einen bewussten Akt der Weihe dann auch vollzieht. Ich denke, auch hier gilt es, beharrlich zu sein, immer wieder das in Erinnerung zu rufen, dass das Bündnis mit Maria nichts Nebensächliches ist, sondern etwas Zentrales. Denn Maria arbeitet ja nicht in einer Ich-Agentur, sondern Maria führt uns zu Christus und der ist die Mitte.
Ja, ein Grund auch für weitere Marienweihen in ihren Bistümern, liebe Hörerinnen und Hörer, zu beten. Warum sendet denn Jesus seine Mutter immer wieder zu uns? Und warum fällt es uns oft so schwer, Herr Pastor Philippen, ihr zu folgen, die uns ja zu Jesus und damit auch zum Evangelium zurückführt?
Das liegt an der Rolle der Mutter. Ich denke, Jesus hat sich ja etwas dabei gedacht, uns gerade seine Mutter als Mutter an die Seite zu stellen. Von einer Mutter lassen wir uns viel sagen, weil wir merken, sie ist aufmerksam, sie ist mütterlich, sie ist fürsorglich. Und darum, wenn sie uns etwas sagt, auch vielleicht mal etwas Deutliches sagt, dann lassen wir uns das auch sagen, dann lassen wir uns von ihr ins Gewissen reden. Aber manchmal, je nachdem in der Lebensphase, das kennen wir ja vielleicht alle, da war das Wort der Mutter eben eher eine Provokation, die uns zur Ablehnung bewegt hat. Und wo wir gesagt haben, von der lasse ich mir das aber jetzt nicht sagen. Und auch wenn andere Menschen uns vielleicht das Gleiche gesagt haben, haben wir es von ihnen eher angenommen. Ich denke, so ist es eben auch mit unserer himmlischen Mutter. Sie ist sehr geduldig, sie ist aber auch sehr beharrlich. Und sie hofft und vertraut darauf, dass wir uns etwas von ihr sagen lassen. Und wir dürfen dieses Vertrauen auch haben. Eine Mutter verkraftet auch viel. Sie verkraftet auch manche Ablehnung. Sie leidet vielleicht darunter, schmerzhaft. Aber sie betet weiter dann für ihre Kinder und sie sorgt weiter für ihre Kinder. Und ich denke, für mich persönlich und auch für meine Verkündigung ist das immer der Ansatz, dass wir sagen, eine bessere Mutter als die himmlische könnten wir gar nicht haben. Und den Kindern sage ich immer, wir haben ein Rundum-Vorsorgepaket. Wir haben die irdische Mutter und den irdischen Vater, wenn es uns gelingt, das auch zu pflegen. Und wir haben auch nochmal den himmlischen Vater und die himmlische Mutter. Also was wollen wir mehr?
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, heute mit unserem Interview zur Pfarrei der Woche. Ich bin zu Gast bei Pastor Philippen in der Pfarrei St. Martinus in Linnich. Herr Pfarrer Philippen, kommen wir kurz noch zu Ihrer Pfarrkirche, aus der wir den Gottesdienst übertragen am Sonntag. Was entdeckt man, wenn man die Pfarrkirche betritt?
Man steuert zuerst auf den Altar zu, auf den Zelebrationsaltar und dann natürlich dahinter auf den wunderbaren Schnitzaltar. Wir haben in diesem Jahr ein Jubiläum feiern können, leider natürlich Corona-bedingt auch nicht so, wie wir das geplant hatten. 500 Jahre Antwerpener Schnitzaltäre, 1520 ist ungefähr das Datum, was wir aus der Chronik entnehmen konnten. Seitdem gibt es diese drei wunderbaren Schnitzaltäre. Die sind sicherlich ein Blickfang, aber unsere Kirche ist kein Museum, sondern das ist Glaubensgeschichte, die sich doch dokumentiert, anschaulich, ansehnlich. Und wer sich Zeit nimmt, diese Altäre zu betrachten, der findet viel Anregung, viel Stärkung. Das macht einen nachdenklich. Und so ist unsere Kirche auch hingeordnet auf den Altar und auf die Altäre und letztlich dann wieder auf Christus, der die Mitte ist.
Ja, und wenn Sie auf unsere Homepage schauen, finden Sie unter der Rubrik der gastgebenden Pfarrei St. Martinus in Linnich die Fotos, das Interview. Schauen Sie bitte mal rein und besuchen Sie die Pfarrei. Herzliche Einladung auch von meiner Seite. Nun kommen wir, lieber Herr Pfarrer Philippen, zu Ihnen selbst. Früher hatte ich den Eindruck, dass ein Mann, der sich für das Priestertum entscheidet, dies viele Jahre ganz genau weiß, weil es ihm vielleicht in die Wiege gelegt ist. Von meinen Interviewpartnern dürfte ich jedoch lernen, dass das mehrheitlich nicht so der Fall ist, sondern dass sie oftmals einen spannenden Weg geführt werden, manchmal auch Umwege. Wie war das bei Ihnen? Wie erging bei Ihnen das Wort des Herrn?
Nicht spektakulär. Ich hatte auch kein Bekehrungserlebnis. Ich würde eher sagen, es war eine Tröpfcheninfektion. mitbekommen, sicherlich durch das Elternhaus, durch die Pfarrei, durch den damaligen Pastor, durch die Tätigkeit dann als Messdiener, als Lektor an einer Schule, an einem Gymnasium, das von einer Ordensgemeinschaft geleitet wurde. Das alles hat dazu beigetragen, dass das Wort Gottes, das sicherlich mit in die Wiege gelegt wurde, als kleines Samenkorn sich entfalten konnte und irgendwann im Hinblick dann auf das Abitur und sich dann die Frage stellte, was machst du, für mich dann irgendwann klar war, ich möchte Priester werden, ich möchte Theologie studieren. Vorher gab es mal den Gedanken, Lehrer zu werden. Latein und Geschichte waren meine Lieblingsfächer. Auch das hätte ich mir vorstellen können. Aber der Ruf des Herrn war anders. Allmählich wurde das klar und daraus kam dann eine Entscheidung und aus dieser Entscheidung eine Entschiedenheit jetzt seit 34 Jahren.
Hätten wir heute auch mehr Berufungen, wenn sie im Gebet vorbereitet und mehr auch darüber gesprochen würde?
Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Das ist ein großes geistliches Anliegen und deshalb gehört das Gebet um geistliche Berufungen in Verbindung mit dem Rosenkranzgebet, in Verbindung mit der eucharistischen Anbetung mit hinein in ein lebendiges Gemeindeleben. Und das ist ja noch nicht mal vom Priester allein abhängig. Auch da können sich lebendige Zellen finden, die dieses Gebetsanliegen bringen. Berufungen fallen nicht vom Himmel. Berufungen sind ein Geschenk des Himmels, aber sie müssen auch erbeten werden mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Treue und mit der tiefen Erkenntnis, wir brauchen auch den Priester. Und in einer Fürbitte im Stundengebet der Kirche heißt es ja auch, Herr, lass deine Priester nicht ohne Herde und deine Herde nicht ohne Priester sein. Und ich denke, das ist ein wichtiges Anliegen, das gehört in jede Pfarrei hinein, aber auch in jede Familie, dass auch da gebetet wird, Herr, wenn du willst, berufe eines meiner Kinder zum Priester- oder Ordensberuf. Das ist ja manchmal für die Eltern auch schwierig, dass ihnen ein solches persönliches Gebet über die Lippen kommt, weil sie sagen, ich habe aber nur ein Kind oder nur zwei Kinder. Und wenn der Herr jetzt dieses eine Kind oder beide Kinder aussucht, was ist dann? Dann bekomme ich ja keine Enkel, dann wird meine Familie ja nicht größer. Also auch das ist eine geistliche Herausforderung, auch da offen zu sein, Herr, dein Wille geschehe.
Gibt es eine geistliche Erfahrung, ist meine letzte Frage, die Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben möchten, Herr Pfarrer Philippen.
Der Herr hat das letzte Wort. Der Herr hat das entscheidende Wort. Das habe ich immer wieder erfahren dürfen, auch gerade in den letzten Monaten, wo wir ja viele Worte finden müssen, wie wir das eine oder andere erklären und verkünden. Der Herr hat das letzte Wort und dieses Vertrautsein mit dem Wort Gottes und damit also auch in der Bibel lesen, das Wort Gottes sich zu Herzen gehen lassen, das ist etwas, was ich auch den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gebe. Gerade wenn sie sagen, wir sind eingeschränkt, was Gottesdienstbesuch angeht, was das Aufsuchen des Gotteshauses angeht, die Heilige Schrift kann ich auch zu Hause lesen. Das Wort Gottes entfaltet seine ganze Wirkkraft in der Überzeugung, Gott hat das letzte Wort. Und auch das letzte Wort Gottes ist immer Leben, auch wenn wir uns in diesen Tagen oft mit dem Tod und mit den Gefahren des Lebens beschäftigen. Gott hat das letzte Wort und sein Wort ist Leben. Wir sterben nicht an einer heimtückischen Krankheit, wir sterben nicht am Coronavirus, wir sterben dann, wenn Gott uns heimruft. Das ist eine große Herausforderung, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Gott hat das letzte Wort und sein letztes Wort ist nicht Tod, sondern Leben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für dieses Interview, für das ich mich ganz herzlich bedanken möchte bei Ihnen, Herr Pastor Philippen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiges Interview zur Pfarrei der Woche aus der Pfarrei St. Martinus in Linnich, wo wir am Sonntag zu Gast sein werden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pastor Philippen, für das informative Interview. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern den Segen zu erteilen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb Gottes Kraft, Gottes Segen, Gottes Gnade und ich wünsche dem, die im Radio Horeb Apostolat arbeiten und ihre Kraft einsetzen, ebenso diesen Segen und diese Gnade. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen.
Herr, erhöre unser Gebet
und lass unser Rufen zu dir kommen.
So segne, stärke und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone und aller Heiligen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.